das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend. Weil niemand damit gerechnet hat, dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, improvisieren derzeit alle. Die ehrenamtlichen Helfer, die Kommunen, aber auch die Berliner Politik. Auf Druck der CSU setzt jetzt die Union ganz auf einen Begriff, der sich zunächst auch ganz einfach anhört. Das ist der Begriff Transitzone. Und gemeint ist damit, ankommende Flüchtlinge schon an der Grenze in Aufnahmelager zu bringen. Dort sollen sie registriert und, wer keine Aussicht auf Bleiben hat, auch gleich wieder zurückgeschickt werden. Die Union will also möglichst rasch einen entsprechenden Gesetzentwurf mit dieser Idee einbringen. Aber was sich so einfach anhört, könnte auch nicht nur juristisch ziemlich schnell ziemlich kompliziert werden. Und genau das prägte heute auch die politische Diskussion darüber. Scharfe Kritik an dem Modell der Transitzone kam dabei nicht nur aus der Opposition. Julia Kritjan.
Die Transitzone für Flüchtlinge am Flughafen Berlin-Schönefeld. Asylsuchende, die aus einem sicheren Herkunftsland oder ohne gültige Papiere einfliegen, können hier kurzzeitig festgehalten werden. Noch in der Transitzone, also bevor die Flüchtlinge offiziell deutschen Boden betreten, wird geklärt, ob sie Anspruch auf Asyl haben oder abgeschoben werden. Bislang gibt es solche Schnellverfahren an 5 deutschen Großflughäfen. Ein Vorbild auch für deutsche Grenzen findet die CSU und hat die Idee erfolgreich an die CDU herangetragen. Jetzt stehen Transitzonen im Gesetzentwurf des Bundesinnenministers Horst Seehofer hochzufrieden.
Wir werden im Laufe dieser Woche die Konzepte im Einzelnen ausarbeiten. Und insofern ist es ein weiterer Schritt, Umsetzung der Beschlüsse der bayerischen Staatsregierung.
Und Merkel marschiert mit. Im Gespräch mit der CDU-Basis macht die Kanzlerin am Abend deutlich, Transitzonen könnten auch Flüchtlinge vom Westbalkan abhalten.
Damit dann auch klar wird, wer eine Bleibeperspektive hat, dem hilft Deutschland. Wer keine hat, dem kann nicht in unserem Land geholfen werden.
Für die Opposition ein neuer Tiefpunkt in der Flüchtlingspolitik der Union. Eine Grenze sei schlicht kein Flughafen.
Da muss man konsequent sein. Da muss man sagen, 3000 Kilometer werden komplett abgeriegelt mit Stacheldraht, mit Schießbefehlen, mit einer Art Mauer, wie wir sie früher zur DDR hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich jemand ernsthaft fordert. Eine solch unterkomplexe Lösung traue ich nicht mal der CSU zu.
Nach EU-Recht sind Transitzonen zwar ausdrücklich möglich, allerdings für die europäischen Außengrenzen gedacht. Nicht das einzige juristische Problem.
Beschleunigung hat auch ihre Grenzen. Man kann in so einer Transitzone natürlich nicht den Rechtsstaat abschaffen. Es muss zum Beispiel die Möglichkeit geben, Widerspruch einzulegen, gewissen Rechtsschutz zu bekommen, auch anwaltliche Hilfe. Wie man all das organisieren will, da sehe ich noch große Fragezeichen.
Der Koalitionspartner SPD spricht bereits von einer Scheinlösung, will sich das Unionskonzept aber anschauen, wenn es auf dem Tisch liegt. Die Transitzone in Berlin-Schönefeld übrigens erfüllt derzeit gar nicht ihren Zweck. Ganz nach dem Willen der zuständigen SPD-Landesregierung. Da es zuletzt keinen einzigen Flughafenfall gab, wohnen hier übergangsweise 48 Syrer. Sie haben eine Bleibeperspektive und warten nur noch auf ihre Papiere.
Und in Berlin begrüße ich jetzt Bundesjustizminister Heiko Maas. Schönen guten Abend, Herr Maas.
Hallo, guten Abend, Herr Roth.
Herr Maas, wir nennen es jetzt einfach mal nicht Transitzone, sondern Erstaufnahmezentrum, nur dass es halt eben nicht in einer Kommune in Deutschland ist, sondern an der EU-Grenze oder an der deutschen Grenze. Was spricht eigentlich dagegen, das so zu machen?
Zum einen gibt es rechtliche Bedenken und zum anderen gibt es auch ganz praktische Bedenken. Also die Rechtsgrundlage, auf die man sich da stützt, ist die Asylverfahrensrichtlinie der Europäischen Union. Dort geht man aber eigentlich davon aus, dass solche Transitzonen oder wie auch immer man sie bezeichnet, nur an den Binnenaußen, also an den Außengrenzen der Europäischen Union möglich sind, nicht an den Binnengrenzen. Und es gibt auch ganz praktische Probleme. Das Flughafenverfahren, das wir kennen an deutschen Großflughafen, da geht es um ganz wenige Personen, die davon betroffen sind. Wir haben zurzeit eine Situation, wo wir alleine an der bayerisch-österreichischen Grenze davon ausgehen, dass in einem Monat bis zu 100.000 Personen diesem Landgrenzenverfahren unterfallen würden. Und das ist nach unserer Einschätzung praktisch überhaupt nicht handelbar.
Machen wir einen Strich drunter. Also Transitzone mit der SPD in Zukunft auf keinen Fall machbar.
Nein, wir haben uns das angeschaut und wir haben ja auch in den letzten Wochen eine Vielzahl von Dingen in der Bundesregierung gemeinsam auf den Weg gebracht, etwa mit dem ersten Asylrechtspaket, auch unangenehme Dinge, Abschiebungen zu erleichtern, Leistungen zu kürzen, die Behörden besser mit Personal auszustatten. Aber letztlich geht es ja darum, Dinge auf den Weg zu bringen, die uns wirklich weiterhelfen. Und eine Maßnahme, die rechtlich außerordentlich umstritten ist und die praktisch keinerlei Aussicht auf Erfolg hat, nichts anderes als Massenlager im Niemandsland werden, das kann ich nicht nachvollziehen, was uns dabei weiterbringen sollte.
Nun ist aber allein im September kamen 175.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Das ist der Ist-Zustand. Aus vielen Kommunen und Städten ist aber die Botschaft ziemlich eindeutig. Die sagen nämlich, wir schaffen das nicht mehr. Was sagen Sie denn den Landräten und Bürgermeistern?
Natürlich geht es auch darum, zum einen die Menschen, die zu uns kommen und die zum Beispiel aus sicheren Herkunftsländern kommen und keine Bleibeperspektive haben, auch relativ schnell wieder in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Dafür brauchen wir schnellere Verfahren. Dazu gibt es jetzt mehr Personal. Wir haben die Rechtsgrundlagen verändert, auch Abschiebungen zu vereinfachen. Wir senken die Anreize an diejenigen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, aber sich der Ausreise entziehen, erhalten nicht mehr die Leistung, wie das vorher der Fall gewesen ist. Das heißt, wir wollen diejenigen, die nicht hier bleiben können, auch schneller zurückführen können. Denn wir brauchen jeden Platz für die Menschen, die wirklich aus dem Bürgerkrieg, etwa aus Syrien kommen oder auch aus anderen Ländern, in denen sie verfolgt werden. Und dazu sind mit dem ersten Asylrechtspaket viele Maßnahmen auf den Weg gebracht worden. Das ist sicherlich noch nicht alles. Aber Transitzonen oder das sogenannte Landgrenzenverfahren hilft uns einfach nicht weiter. Und deshalb haben wir da große Bedenken.
Aber so wie es ist, Herr Maas, haben viele Menschen ganz einfach das Gefühl, der Staat ist in Wahrheit gar nicht mehr handlungsfähig. Es kommen immer mehr, die Gemeinden haben Schwierigkeiten, damit umzugehen. Müssen Sie nicht die Sorge haben, dass in dieser Situation die Menschen dann am Ende eben doch den rechten Populisten dann in die Hände laufen?
Ich glaube, wir haben es mit einer schwierigen Situation zu tun. Aber das Falscheste, was wir tun können, wäre jetzt auf Umfragen zu gucken. Die Menschen, die zu uns kommen, fliehen vor Krieg oder vor Verfolgung. Und das Asylrecht gebietet auch in Deutschland ihnen Schutz. Und wenn das viele Menschen sind, dann sind wir dazu aufgefordert, das natürlich auch mit den entsprechenden Verfahren zu beschleunigen, um dafür zu sorgen, dass die große Anzahl von Menschen hier auch menschenwürdig untergebracht wird. Allerdings den Zustrom zu begrenzen, das wird nur möglich sein, indem wir die Fluchtursachen bekämpfen. Das heißt, dort, wo diese Menschen fliehen, dort, wo Krieg ist, dort, wo Verfolgung herrscht, ist das auch eine Frage der internationalen Staatengemeinschaft. Wir werden in Zukunft uns nicht mehr darauf verlassen können, dass die Krisen in den Regionen dieser Welt in den Regionen bleiben, sondern sie werden sich in Form von Flüchtlingen auf uns zubewegen. Und das ist auch eine europäische Frage.
Ja, das kurzfristig zu lösen wird ja nicht gelingen, das wissen wir alle.
Ja, wenn das nicht gelingen wird, dann ist das ganz schlimm, auch für die europäische Staatengemeinschaft. Denn Fluchtursachen zu bekämpfen, ist eine der großen Aufgaben der Gegenwart. Und es ist auch eine europäische Frage. Es kann nicht sein, dass auf Dauer die Flüchtlinge, die nach Europa kommen, im Wesentlichen auf drei Länder verteilt werden, nämlich auf Österreich, Deutschland und auf Schweden. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, bei der sich zeigen wird, ob die Europäische Union wirklich eine Wertegemeinschaft ist, also eine politische Union, oder eben nur eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und das wird, glaube ich, in den kommenden Wochen und Monaten die Diskussion in Brüssel bestimmen.
Herr Maas, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Diskussion um die Einrichtung von Transitzonen für Flüchtlinge kommentiert jetzt Marion von Haaren vom Westdeutschen Rundfunk.
Jetzt also Transitzonen. Das ist das neueste Rezept, das uns weismachen soll. Wir bekommen die Krise rasch in den Griff. Ursprünglich kommt der Vorschlag aus dem Hause de Maizière, also des Innenministers. Jetzt verkauft uns den Horst Seehofer. Seit Wochen gibt er ja den Ton in der Flüchtlingskrise an. Seit Wochen treibt er Kanzlerin Merkel in der öffentlichen Diskussion vor sich her. Transitzonen also. Da müssen ja riesige Hallen gebaut werden. So gebaut, dass kein Flüchtling, der da hineingerät, so einfach wieder rauskommt. Sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Also eine Art Flüchtlingsknast. Dazu braucht man allerdings rechts und links hohe Grenzzäune. Die Flüchtlinge sollen ja nicht einfach daran vorbeispazieren können. Grenzzäune also über Tausende von Kilometern. Und dann braucht man noch jede Menge Personal, das die Transitzonen sichern muss. Was für eine Vorstellung. Nennen wir das Ganze doch gleich beim richtigen Namen Internierungslager sollen es werden. Und das in einer Zeit, wo noch nicht einmal für alle Flüchtlinge winterfeste Unterkünfte bestehen. Daher sei die Frage erlaubt, worauf kommt es den Herren de Maizière und Seehofer gerade an? Ich fürchte, uns weitere Scheinlösungen zu verkaufen. Transitzonen sind rechtlich und menschlich höchst fraglich und am Ende wirkungslos. Wie man aber akute Notlagen in den Gemeinden rasch behebt, Asylverfahren beschleunigt, Hilfen flexibler und gerechter auf viel mehr Schultern in Deutschland verteilt, die Helfer nicht im Regen stehen lässt. Dafür fehlen offenbar Kraft und Mittel. Lieber führt Deutschland gerade eine Scheindebatte.
Marian von Haaren kommentierte. Die Stadt Freital in Sachsen kam in diesem Sommer aus den negativen Schlagzeilen überhaupt nicht mehr heraus. Fremdenfeindliche Aufmärsche, Anschläge und Gewalttaten gegen Flüchtlinge und dann auch noch Sprengstoffanschläge auf das Auto eines Abgeordneten der Linken und auf das Wahlkampfbüro der Partei. Ausgerechnet die Opfer, die Linken als Opfer von Anschlägen? Die Parteispitze wirbt immer ganz besonders für die internationale Solidarität und setzt sich für eine offene Flüchtlingspolitik ein, ohne Frage. Doch an der Basis kommen diese Botschaften bei manchen gar nicht so gut an. Patricia Klime.
Man blickt nach vorn in der Ortsgruppe der Linken in Dresden-Neustadt. Gerade beim Thema Nummer 1 der akuten Flüchtlingssituation in der Stadt. An der Basis ist man sich hier einig, man will helfen, Asylbewerber zu integrieren. Differenzen gibt es dennoch. Gerade ältere Genossen sehen den Anspruch der Flüchtlinge zum Beispiel auf eigenen Wohnraum problematisch.
Es gibt unter den Asylbewerbern, unter den Flüchtlingen Leute, die in ihren Ansprüchen zu weit gehen. Und das kommt bei unseren Menschen nicht an. Das erweckt, in ihnen eine Distanz.
Sorge wird auch laut, dass Asylbewerber mit sozial Schwachen aus den eigenen Reihen konkurrieren. Das könnte zum besonderen Problem der Linken werden.
Weil sich die Linke zum einen soziale Gerechtigkeit auf die Fahnen schreibt, zum anderen aber natürlich auch gucken muss, dass sie nicht irgendwie eine Neiddebatte damit auslöst zwischen denen, die sich sozial benachteiligt fühlen, ohnehin schon, und die dann auch das Gefühl haben, die Flüchtlinge kommen und nehmen mir was weg. Und dann steht die Linke, die Parteiführung der Linken, vor dem Problem, irgendwie zu agieren. Entweder sie wirft ihre Position über Bord oder sie verliert Teil ihrer Wähler. Beides kann sie nicht gleichzeitig behalten.
Außerdem wird die Linke im Osten auch aus Protest gewählt. Nicht nur aus linken Überzeugungen, sondern um andere Parteien abzuwatschen. Selbst bei den Pegida-Märschen, wie auch heute wieder in Dresden, laufen teilweise linke Wähler mit, so Parteienforscher. Für die linke Parteiführung in Berlin bedeutet das Arbeit an der Basis.
Und wir sagen im Übrigen auch unseren Leuten, selbst wenn ihr alle Flüchtlinge nach Hause schicken würdet und die Migranten dazu, wie kommt ihr denn auf die Idee, dass dann für euch das Geld verwendet wird? Sondern das muss tatsächlich durch einen anderen politischen Kurs erkämpft werden, dass wieder mehr soziale Gerechtigkeit herrscht und dass die Lasten, die finanziellen Belastungen nicht von den sozial Schwächeren bezahlt werden müssen, sondern von den Reichen und Vermögenden in diesem Land, die ja seit Jahren verschont werden.
Ende des Jahres sollen, laut jüngsten Schätzungen der Behörden, ca. 5.000 Flüchtlinge in Dresden leben. Für die jungen Genossen sind diese Menschen bereits jetzt ein Gewinn für das Land. Für alle anderen eine Herkulesaufgabe.
Und wir bleiben noch beim Thema. Schon wieder ist ein Gebäude in Flammen aufgegangen, in das bald Flüchtlinge einziehen sollten. Wer dazu in den Nachrichten jetzt mit Judith Rackers.
Die geplante Flüchtlingsunterkunft in Beutzenburg in Mecklenburg-Vorpommern brannte in der Nacht zu heute vollständig nieder. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Dafür hätten die Ermittlungen gesicherte Erkenntnisse geliefert. Das Haus stand noch leer, verletzt wurde daher niemand, als das Feuer ausbrach. Der Fachwerkbau ist nun unbewohnbar. Er war als Unterkunft für 40 syrische Flüchtlinge vorgesehen. Den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhält in diesem Jahr der britische Forscher Angus Deaton. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm würdigte damit seine Untersuchung von Konsum, Armut und Wohlfahrt. Durch Deatons Forschungen könne man besser verstehen, wie sich Armut verbreitet. Er lehrt an der US-Universität Princeton. An der Frankfurter Börse stand heute die Energieversorgung im Mittelpunkt. Die Konzerne E.ON und RWE waren die größten Gewinner im DAX. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte ihnen in einem Gutachten bescheinigt, dass sie die Kosten für den Atomausstieg verkraften können. Dazu aus Frankfurt Anja Kohl.
Die 38 Milliarden Euro an Rückstellungen der Versorger reichen laut Gutachten aller Voraussicht nach aus. Die Kosten für den Atomausstieg seien sogar aus ihren laufenden Einnahmen zu decken. Doch im schlimmsten Fall könnten die Rückstellungen doppelt so hoch ausfallen wie jetzt kalkuliert. Dann könnten die Konzerne doch gezwungen sein, frisches Geld aufzunehmen über Kapitalerhöhungen. Die Frage ist, ob dies gelänge. Die Versorger sind hoch verschuldet. Mit ihrer Kreditwürdigkeit steht es nicht zum Besten. Seit dem Atomausstieg vor 4 Jahren haben sich Investoren zurückgezogen, verloren die Aktien von E.ON und RWE bis zu 3/4 ihres Wertes wegen der Fragezeichen hinter ihrer Zukunft. Zuletzt wuchs die Zuversicht, heute kräftige Kurssprünge wegen des Gutachtens, das ihnen Stressresistenz für den Atomausstieg testiert. Trotz der Euphorie, Fragezeichen bleiben. Viel hängt von der Entwicklung der Strompreise ab. Zudem könnte die Endlagerung des Atommülls teurer werden. Andere Länder kalkulierten längst mit viel höheren Endlagerungskosten.
Und hier die Schlusskurse. Der DAX stieg auf 10.120 Punkte und der Dow Jones auf 17.132.
Deutschland und andere Länder in der Europäischen Union, die ringen darum, mit der Flüchtlingskrise eben so umzugehen, wie es den Werten der Menschenwürde entspricht. Wir haben in dieser Sendung schon darüber gesprochen. Aber der eigentliche Brandherd dieser Krise ist natürlich der Krieg in Syrien. Auch im 5. Kriegsjahr ist es den vom Westen unterstützten Rebellen nicht gelungen, den syrischen Diktator Assad zu Fall zu bringen. Und seit die russische Luftwaffe ebenfalls Ziele in Syrien bombardiert, wird er sogar wieder gestärkt. Für die Amerikaner, aber auch für die EU galt bisher keine Verhandlungen mit Assad. Bei dem Treffen der EU-Außenminister heute in Luxemburg aber zeigte sich, dass sich diese Position wohl verändert. Wolf-Dieter Krause.
Die russischen Bomben treffen nicht nur ihre Ziele in Syrien, sie haben auch für eine neue politische Wirklichkeit gesorgt, an die sich die Außenminister der EU gewöhnen müssen. Das hat sicher die Lage verändert und manches davon macht uns sehr besorgt.
Mit dem Auftreten von Russland hat sich einiges verändert. Keine Frage, die Bemühungen um eine politische Lösung sind noch schwieriger, noch komplexer geworden.
Europas Außenminister kritisieren, dass Russlands Eingreifen vor allem die gemäßigten Rebellen trifft. Dass es den syrischen Diktator stärke, werde den Bürgerkrieg verlängern. Allerdings richten sich die Europäer auch darauf ein, dass Assad jetzt noch länger eine Rolle spielen könnte. Assad ist für uns keine Dauerlösung für Syriens Zukunft, aber wir sind flexibel, was die Umstände und den Zeitpunkt seines Abtretens angeht. Das heißt nicht unbedingt, dass man mit Assad jetzt auch verhandeln will. Dies soll der UNO überlassen bleiben. Sie soll alle Beteiligten, die Bürgerkriegsparteien und ihre zahlreichen Unterstützer im Ausland an einen Tisch holen. Es wäre die Grundvoraussetzung für eine politische Lösung, ohne die Syriens Bürger nicht sicher im eigenen Land leben könnten. Aber diese Ziele liegen weit entfernt. Europa wäre schon mit kleinen Schritten zufrieden.
In dem Zeitpunkt, in dem Assad und das Assad-Regime noch nicht weg sind, muss man daran gehen, eine Art Übergangsregierung auf den Weg zu bringen. Und solange das nicht der Fall ist, muss man bei kleineren Maßnahmen beginnen.
Diese Maßnahmen sollen sich vor allem auf die geltenden UNO-Resolutionen stützen, denen Russland zugestimmt hat. Im Kreis der Außenminister heißt es, man habe begriffen, dass Russland eine Macht sei, die nicht übergangen werden könne. Jetzt hoffe man, dass es auch eine Macht sei, die konstruktiv und ordnend zu Lösungen beitragen könne.
Die Stimmung beim Nachbarn von Syrien, nämlich in der Türkei, ist 3 Wochen vor den Parlamentswahlen aufgeheizt wie noch nie. Vor allem sind es extremistische Kurden und türkische Nationalisten, die sich in offener Feindschaft gegenüberstehen. Allerdings nicht nur in der Türkei. Auch in Deutschland wird demonstriert. Und zwar sowohl wie hier im September in Berlin für Staatschef Erdogan, der auch unter den in Deutschland lebenden Türken kräftig Wahlkampf macht, aber es demonstrieren hierzulande auch Kurden für ihre Interessen. Und jetzt wächst nach den blutigen Anschlägen von Ankara die Sorge, dass die eigentlich innertürkischen Konflikte zunehmend auch in Deutschland ausgetragen werden. Und zwar auch mit Gewalt. Andra Kortes-Strehle.
Die angespannte Stimmung nach dem Anschlag in Ankara via Satellit aus der Türkei, aber auch im kurdischen Volkshaus in Aachen ist sie zu spüren. Die vielen Toten und Verletzten haben die Menschen hier aufgewühlt. Und so traf man sich am frühen Abend, um zu demonstrieren, zu trauern und zu gedenken.
Das ist eine Freundin aus dem Dorf meiner Eltern. Aber leider ist sie selber an diesem Tag, wo sie für Frieden auf die Straße gegangen ist, gestorben.
Wir wollen zeigen, dass uns das leid tut, dass uns das auch schmerzt, auch wenn wir tausende Kilometer davon entfernt sind.
Viele in Aachen geben der türkischen Regierung die Schuld an dem Anschlag. Und so mischt sich die Trauer mit Wut. Faschist Erdogan, rufen sie. Ansonsten aber bleibt es heute ruhig. Aber wie lange noch? Der Sozialpsychologe Andreas Zick befürchtet, der Konflikt zwischen radikalen Kurden und türkischen Nationalisten könne auch nach Deutschland schwappen.
Sie stehen in einem massiven Konflikt. Nach dem Terroranschlag hat man die Ebene der gegenseitigen Bedrohung eigentlich verlassen und gerät nun, was wir in den sozialen Netzwerken beobachten, in eine Konfliktkonstellation, die gegenseitige Vernichtungsschläge ankündigt.
Tatsächlich mehrten sich gegenseitige Angriffe in den vergangenen Wochen. Diese Moschee in Bielefeld, auch besucht von Mitgliedern der nationalistischen Grauen Wölfe, wurde angegriffen, wohl von PKK-Anhängern. Eine zunehmende Gewaltbereitschaft aber gebe es auf beiden Seiten, bei den Anhängern des inhaftierten PKK-Anführers Öcalan, aber auch bei den türkischen Nationalisten, meint der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland.
Sie nennen sich Osmanen Germany oder Apos, die vermummt einfach auf der Straße sind, die gern einfach aus deren Sicht auf Action konzentriert sind und versuchen natürlich, sich gegenseitig zu stören, zu beschimpfen und dadurch kommt dann die Eskalation.
Zumal sich die Stimmung durch neue Angriffsflüge der Regierung Erdogan gegen kurdische Stellungen im Irak weiter aufheizt.
Die Frage ist, gibt es genügend Kräfte, die hier im Land mäßigend eingreifen können, das heißt, die diesen Konflikt in unserer Gesellschaft noch regulieren können, die bremsen können, gewaltorientierte Gruppen.
Denn diese Gruppen seien in der Minderheit. Diejenigen, die heute in Aachen friedlich demonstrierten dagegen, wollen aufmerksam machen, ein Zeichen setzen, vor allem für ein gewaltfreies Miteinander.
Die EU-Außenminister berieten heute nicht nur über Syrien. Ein Thema war außerdem die Präsidentenwahl in Weißrussland. Noch einmal die Nachrichten jetzt mit Juli Drakas.
Nach der Wiederwahl von Präsident Lukaschenko für die fünfte Amtszeit hat die EU angekündigt, die Sanktionen gegen Weißrussland zunächst für 4 Monate auszusetzen. Es habe weniger Repressalien als bei früheren Wahlen gegeben, sagte Bundesaußenminister Steinmeier. Nach offiziellen Angaben erhielt der autoritär regierende Staatschef Lukaschenko gestern gut 83% der Stimmen. Internationale Wahlbeobachter hatten den Urnengang in der früheren Sowjetrepublik als wenig transparent kritisiert. Weltweit leiden knapp 800 Millionen Menschen an Hunger. Nach Angaben der Welthungerhilfe sind vor allem Länder in Afrika südlich der Sahara und in Südasien betroffen. Grund seien oft bewaffnete Konflikte. In den letzten 15 Jahren sei die Zahl der hungernden Menschen aber deutlich zurückgegangen. Besonders in der früheren Sowjetunion und in Lateinamerika habe sich die Lage verbessert. Bundespräsident Gauck hat bei seinem Besuch in Südkorea dafür geworben, den Dialog mit Nordkorea fortzusetzen, trotz der militärischen Provokationen aus dem kommunistischen Nachbarland. Nach einem Treffen mit Südkoreas Präsidentin Park forderte Gauck den Norden auf, sein umstrittenes Atomwaffenprogramm zu stoppen. Vertrauen und Dialog seien der Schlüssel zu friedlichem Wandel, so der Bundespräsident weiter.
An Büchern über den deutschen Herbst 1977 und die Geschichte der RAF, da herrscht wahrlich kein Mangel. So allerdings wie Frank Witzel hat diese Geschichte wohl noch nie jemand erzählt. Nämlich aus der Sicht eines Teenagers, der in dieser bleiernen Zeit groß wird und den Leser eintauchen lässt in die wilden Jahre der alten Bundesrepublik im Kalten Krieg. Witzels Roman hat mit Sicherheit den längsten und wahrscheinlich auch eigenwilligsten Titel dieses Bücherherbstes. Und heute gewann die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969, das ist der Titel, den Deutschen Buchpreis. Alex Jakubowski.
Dieser Preisträger ist wahrlich überrascht und er dürfte auch andere überraschen. Frank Witzel bekommt den Deutschen Buchpreis für das Werk mit dem ungewöhnlichsten Titel. Aber auch für ein komplexes Buch mit rund 800 Seiten, das Wahrheit und Fiktion vermengt. Es geht um die RAF, um die 60er und 70er Jahre, es geht um Popmusik und um das Lebensgefühl eines 13-Jährigen.
Was tot ist, wusste ich. Das Laufrad hört in der Nacht zu quietschen auf und am Morgen liegt der Hamster mit abgespreizten rosa Pfötchen im Streu.
Der Hauptdarsteller lebt in einer Welt, die von reaktionärem Denken und Moralvorstellungen der Kirche geprägt ist. In einer Zeit, in der ein Land anfängt, sich zu verändern in Politik, Haltung und Musik. Der Roman beginnt mit der Flucht dreier Teenager im Sommer 69. Im Handschuhfach eine Wasserpistole. Irgendwie dreht es sich auch um die RAF, die es aber eigentlich noch nicht gibt und deren Logo die Gang beim örtlichen Turnverein abkupfert. Witzel beschreibt eine Jugend im Westdeutschland der 60er Jahre in Wiesbaden-Biebrich.
Mich hat es einfach fasziniert, einen Punkt zu finden, an dem eine gewisse Naivität, Unschuld in der Entwicklung eines Jugendlichen zu einem Ende kommt.
Sechs Bücher standen zum Schluss zur Auswahl. Die Jury des Buchpreises bezeichnet Witzels Buch als im besten Sinne maßloses Romankonstrukt.
Witzel hat ja 15 Jahre an diesem Roman geschrieben. Er hat viele, viele Seiten schon entschlackt geblieben, ist immer noch ein wuchtiger Brocken. Und es ist tatsächlich ein Steinbrocken, der viel von dem Aroma und dem Geschmack dieser Zeit für uns liefert und der uns insofern auch noch einmal in den Spiegel blicken lässt.
Für Frank Witzel könnte es der Durchbruch sein, der lange ersehnte für den Autoren aus Offenbach, der es selbst immer noch nicht glauben kann.
Man wacht dann doch manchmal auf und formuliert eine Dankesrede im Halbschlaf. Dann wird man richtig wach und denkt, was ein Unsinn. Hätte ich mal auf meinen Halbschlaf ein bisschen mehr gehört, dann hätte ich jetzt vielleicht nicht so rumstammeln müssen.
Mit dem Schreiben hat es offenbar besser geklappt. Dafür gibt es nicht nur 25.000 Euro Preisgeld, sondern auch garantierten Verkaufserfolg in den Buchläden.
Das also ist ein Roman, aber keine Erfindung, denke ich mal, ist das Wetter, das uns Claudia Kleinert jetzt präsentieren wird. Wie wird's denn, Claudia?
Ja, Thomas, es wird ziemlich fantasievoll, denn wir kommen eigentlich jetzt schon direkt in den November. Zumindest am Mittwoch mal kurzzeitig, da wird sogar winterlich bei uns. Aber alles der Reihe nach. Kalte Luft kommt jetzt aus Osten und aus Südwesten eher feuchte Luft vom Mittelmeerraum. Und das heißt am Mittwoch Schnee, und zwar oberhalb von 300 bis 600 Metern. Betroffen davon die Eifel, der Hunsrück, aber auch das Weserbergland, dann die gesamten östlichen Mittelgebirge, der Harz. Da kann es wirklich auch auf den Autobahnen, ich glaube A45, A9, zum Teil ziemlich ungemütlich werden, weil es zeitweise mal weiß wird. Je höher, desto mehr Schnee wird es dann auch geben. Und vielleicht verirrt sich auch mal eine Flocke etwas tiefer in tiefere Lagen, wenn so ein Schauer kräftig ist. Das bleibt aber dann alles nicht liegen. Also kurzzeitig mal weiß, danach geht es wieder ein bisschen bergauf mit den Temperaturen. Und Schnee ist in der Nacht natürlich gar kein Thema. Es gibt dichtere Wolkenfelder. Zum Teil bildet sich auch wieder Nebel und die Temperaturen sinken bis morgen früh auf meist recht frostige +3 bis -2 Grad. Im Südwesten +5 Grad, genauso wie an Nord- und Ostsee. Morgen Vormittag dann über der Mitte erstmal richtig schön sonnig. Also vom südlichen Nordrhein-Westfalen rüber bis zum Oberpfälzerwald. Im Norden dichte Wolken, im Süden dichte Wolken. Am Nachmittag gibt es dann immer mal wieder kompakte Wolken und einzelne Schauer im äußersten Norden, genauso wie auch am Alpenrand zwischendrin über der Mitte auch mal kurz ein bisschen Sonne. Temperaturen aber bleiben meist ziemlich verhalten. In der Nordosthälfte 5 bis maximal 8 Grad, im Südwesten bis 13 Grad. Und das alles bei schwachem Wind. Und der kommt überwiegend aus östlichen Richtungen. Die nächsten Tage dann ziemlich trüb, durchwachsen. Mittwoch, wie gesagt, in den höheren Lagen der Mittelgebirge auch Schnee. Sonst viele Wolken, immer mal wieder ein bisschen Regen. Auch am Donnerstag häufig nass. Temperaturen liegen dann meist so bei 9 bis 12 Grad. Also typisches Novembergrau und das mitten im Oktober.
Das ist ein bisschen früh. Claudia, ganz herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss empfehle ich Ihnen die Reportage über Fremdenfeindlichkeit mit dem Titel Dunkles Deutschland. Und um 0.15 Uhr meldet sich dann Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch diese Nacht.